Es war nicht sein Bruder. Ach, wenn es doch ein angenehmer Mensch wäre, mit dem ich reden könnte, überlegte er. Oh, rief Levin freudig und hob beide Arme. Was für ein willkommener Gast. Ah, wie ich mich freue über dich. Er hatte Stepan Arkadjewitsch erkannt. Nun erfahre ich bestimmt, ob sie geheiratet hat oder wann sie heiraten wird, überlegte er. Und an diesem schönen Frühlingstag spürte er, dass ihm die Erinnerung an sie gar nicht wehtat. Na, mich hast du nicht erwartet. Stepan Arkadjewitsch stieg aus dem Schlitten. Nasenrücken, Wange und Brauen waren dreckverspritzt, doch er strahlte vor Heiterkeit und Gesundheit. »Erstens wollte ich dich sehen«, sagte er, während er Levin umarmte und küsste, »zweitens wollte ich auf den Schnepfenstrich und drittens den Wald in Jerguschowa kaufen.« »Wunderbar. Was sagst du zu dem Frühling? Und wieso kommst du mit dem Schlitten?« »Mit dem Fuhrwerk geht es noch schlechter, Konstantin Dmitritsch«, wandte der Kutscher ein, der ihn kannte. »Also ich freue mich sehr über dich, wirklich sehr.« Levin lächelte ein aufrichtiges, freudiges Kinderlächeln. Er führte seinen Gast ins Gästezimmer, wohin auch Stepan Arkadjewitschs Gepäck gebracht wurde, der Reisebeutel, die Flinte im Futteral und die Zigarrentasche. Dann ließ er den Gast sich waschen und umkleiden und ging derweil ins Kontor, um über das Ackerland und den Klee zu reden. Agafja Michailowna, stets sehr besorgt um die Ehre des Hauses, überfiel ihn in der Diele mit Fragen zum Diner. »Machen Sie, was Sie wollen, bloß schnell«, sagte er und ging zum Verwalter. Als er zurückkehrte, trat Stepan Arkadjewitsch gewaschen, gestriegelt und mit strahlendem Lächeln aus seiner Tür und sie gingen gemeinsam nach oben. »Oh, wie ich mich freue, dass ich es zu dir geschafft habe. Jetzt werde ich endlich begreifen, worin diese heiligen Handlungen bestehen, die du hier vollziehst. Doch wirklich, ich beneide dich. Was für ein Haus. Wie famos alles ist. So licht, so heiter.« Stepan Arkadjewitsch vergaß dabei, dass nicht immer Frühling und so schönes Wetter war wie an diesem Tag. »Und deine Kinderfrau ist ja reizend. Wünschenswerter wäre zwar eine hübsche Zofe mit Schürzchen, aber bei deinem Mönchsleben und strengem Stil ist auch das sehr schön.« Stepan Arkadjewitsch berichtete viele interessante Neuigkeiten und vor allem die für Levin interessante Neuigkeit, dass sein Bruder Sergei Iwanowitsch diesen Sommer zu ihm aufs Land kommen wollte. Kein Wort sagte Stepan Arkadjewitsch von Kitty, überhaupt von den Scherbatskis. Er richtete nur den Gruß seiner Frau aus. Levin war ihm dankbar für sein Feingefühl und freute sich sehr über den Gast. Wie immer hatte sich in der Zeit seiner Abgeschiedenheit eine Unmenge Gedanken und Gefühle in ihm angesammelt, die er nicht an seine Umgebung los wurde. Und nun überschüttete er Stepan Arkadjewitsch mit seiner lyrischen Freude über den Frühling, mit den Misserfolgen und Plänen in der Gutswirtschaft, wie auch mit seinen Gedanken und Bemerkungen zu den Büchern, die er gelesen hatte, vor allem mit der Idee seiner eigenen Abhandlung, der, auch wenn er das nicht merkte, die Kritik aller früheren Abhandlungen über die Landwirtschaft zugrunde lag. Stepan Arkadjewitsch, der immer liebenswürdig war und jede leise Andeutung begriff, war diesmal besonders liebenswürdig, und Levin bemerkte, dass er ihm eine neue Hochachtung, geradezu Herzlichkeit entgegenbrachte, was Levin schmeichelte. Die Bemühungen Agafja Michailownas und des Kochs um ein besonders gutes Essen hatten prompt zur Folge, dass die beiden ausgehungerten Freunde sich an die Vorspeisen machten und an Brot mit Butter geräucherten Geflügel und eingesalzenen Pilzen satt aßen und dass Levin die Suppe servieren ließ ohne die Pyröckchen, mit denen der Koch den Gast besonders beeindrucken wollte. Aber Stepan Arkadjewitsch, obwohl andere Diners gewöhnt, fand alles vorzüglich. Kräuterschnaps, Brot, Butter und besonders das Geräucherte, die Pilzchen, die Brennnesselsuppe, das Huhn in weißer Soße und den Weißwein von der Krim. Alles war vorzüglich und wundervoll. »Ausgezeichnet, ausgezeichnet«, sagte er, als er sich nach dem Hauptgang eine dicke Papirossa anzündete. »Wie wenn ich von einem Dampfschiff nach Lärm und Gerüttel bei dir am stillen Ufer gelandet wäre.« »Du sagst also, das Element des Arbeiters müsse studiert werden und bei der Wahl der Wirtschaftsmethoden ausschlaggebend sein. Ich bin euer Laie, doch mir scheint, die Theorie und ihre Anwendung würden sich auch auf den Arbeiter auswirken.« »Ja, aber warte, ich spreche nicht von Volkswirtschaftslehre, ich spreche von wissenschaftlicher Landwirtschaft. Sie muss so sein wie die Naturwissenschaften und die Gegebenheiten beobachten, wie auch den Arbeiter in seiner ökonomischen, ethnografischen, Da kam Agafja Michailowna mit dem Warenje herein. »Also Agafja Michailowna«, sagte Stepan Arkadjitsch und küsste die Spitzen seiner pummeligen Finger, »was für Geräuchertes Sie haben, was für Kräuterschnaps«, und fügte hinzu, »doch wäre es nicht Zeit, Kostja?« Levin sah aus dem Fenster nach der Sonne, die sich den kahlen Waldwipfeln zuneigte. »Ja, ja, höchste Zeit«, sagte er. »Kusma, den Kremserwagen anspannen«, und rannte nach unten. Als Stepan Arkadjitsch nach unten kam, nahm er eigenhändig und sorgfältig die Segeltuchhülle von dem lackierten Kasten, schloss ihn auf und setzte seine teure, neumodische Flinte zusammen. Kusma, der schon ein dickes Trinkgeld witterte, wich Stepan Arkadjitsch nicht von der Seite und zog ihm Strümpfe und Stiefel an, wobei Stepan Arkadjitsch ihn gerne gewähren ließ. »Kostja, ordne doch an, wenn der Kaufmann Rjabinin kommt. Ihn habe ich heute herbestellt. Soll er eingelassen werden und warten?« »Verkaufst du den Wald an Rjabinin?« »Ja, kennst du ihn denn?« »Aber ja, ich hatte mit ihm zu tun, positiv und definitiv.« Stepan Arkadjitsch musste lachen. Definitiv und positiv waren die Lieblingswörter des Kaufmanns. »Ja, er redet unheimlich komisch.« »Du verstehst, wo dein Herrchen hin will«, fügte er hinzu und tätschelte Laska, die winselnd um Levin herumsprang und ihm bald die Hand, bald Stiefel und Flinte leckte. Die Landdroschke stand schon bereit, als sie aus dem Haus traten. »Ich habe anspannen lassen, obwohl es nicht weit ist. Vielleicht gehen wir zu Fuß?« »Nein, besser wir fahren.« Stepan Arkadjitsch ging zur Landdroschke, stieg ein, wickelte sich ein getigertes Plaid um die Beine und steckte sich eine Zigarre an. »Dass du nicht rauchst. Eine Zigarre ist nicht gerade selbst Behaglichkeit, sondern Krone und Merkmal der Behaglichkeit. Das ist ein Leben. Wie schön. So wollte ich auch gern leben.« »Aber wer hindert dich denn?« fragte Levin lächelnd. »Doch, du bist ein glücklicher Mensch. Alles, was du gern magst, hast du. Du magst Pferde und hast welche, Hunde und hast welche, die Jagd und hast sie, die Landwirtschaft und hast sie. Vielleicht, weil ich mich an dem freue, was ich habe und mich nicht gräme über das, was ich nicht habe«, sagte Levin, da er an Kitty dachte. Stepan Arkadjitsch begriff, blickte ihn an, sagte aber nichts. Levin war Oblonski dankbar, dass dieser mit seinem beständigen Taktgefühl merkte, wie Levin das Gespräch über die Scherbatskis fürchtete und nichts über sie sagte. Jetzt aber hätte Levin schon gerne erfahren, was ihn so plagte, wagte jedoch nicht, davon anzufangen. »Nun, und wie steht es bei dir?« Levin hatte sich überlegt, wie unschön es war, von ihm nur an sich zu denken. Stepan Arkadjitschs Augen begannen vergnügt zu funkeln. »Du akzeptierst ja nicht, dass man Kalatsche mögen kann, wenn man seine zugeteilte Ration Korn hat. Deiner Ansicht nach ist es ein Frevel. Ich aber akzeptiere kein Leben ohne Liebe«, sagte er, da er Levins Frage auf seine Weise verstand. »Was tun? Ich bin nun mal so geschaffen. Und in der Tat, so wenig tut das jemandem Böses an, und so viel bringt es einem Vergnügen.« »Inwiefern wieder etwas Neues?« fragte Levin. »Ja, mein Freund, schau, du kennst doch den Typus ossianischer Frauen, Frauen, von denen du träumst. Diese Frauen gibt es in Wirklichkeit. Und diese Frauen sind schrecklich. Schau, die Frau ist ein Gegenstand, die kannst du studieren, so viel du willst. Sie ist jedes Mal wieder vollkommen neu. So studiert man sie besser nicht.« »Doch. Ein Mathematiker hat einmal gesagt, Genuss verschaffe nicht die Entdeckung der Wahrheit, sondern die Suche nach ihr.« Levin hörte schweigend zu, doch so sehr er sich auch bemühte, konnte er sich trotzdem nicht ins Herz seines Freundes versetzen und seine Gefühle verstehen, wie auch die Reize eines Studiums solcher Frauen. 15. Der Schnepfenstrich war nicht weit weg, in einem niedrigen Espengehölz über dem Flüsschen. Am Wald angekommen, stieg Levin aus und führte Oblonski in den hintersten Winkel einer moosigen, sumpfigen Lichtung, die schon frei war vom Schnee. Er selbst kehrte ans andere Ende zurück, zu einer Zwillingsbirke, lehnte die Flinte in die Gabelung eines verdorrten unteren Astes, zog den Kaftan aus, gürtete sich neu und prüfte, wie frei er die Arme bewegen konnte. Die alte grauhaarige Laska, die ihm auf dem Fuß gefolgt war, setzte sich vorsichtig ihm gegenüber und spitzte die Ohren. Hinterm großen Wald ging die Sonne unter. Vor dem Abendrot hoben sich deutlich die vereinzelten Birken im Espengehölz ab, ihre herabhängenden Zweige mit den prallen, zum Aufspringen bereiten Knospen. Aus dem dichten Wald, wo noch Schnee lag, floss in dünnen, sich schlängelnden Bächlein kaum hörbar das Wasser. Kleinere Vögel zwitscherten und flogen bisweilen von Baum zu Baum. In der vollkommenen Stille zwischendurch war das Rascheln des vorjährigen Laubs zu hören, das vom Auftauen der Erde und vom Wachsen des Grases bewegt wurde. Sowas. Man hört und sieht, wie das Gras wächst, sagte sich Levin, als er ein schiefergraues, nasses Espenblatt neben einer jungen Grasspitze sich regen sah. Er stand, horchte und blickte bald auf die nasse, moosige Erde oder die lauschende Laska hinab, bald auf das Meer kahler Waldwipfel, das sich unterhalb des Hügels vor ihm ausbreitete, und bald hinauf zum sich eintrübenden, von weißen Wolkenstreifen durchzogenen Himmel. Ein Habicht strich, gemächlich die Flügel schwingend, hoch oben über den fernen Wald. Ein anderer strich ebenso in die gleiche Richtung und verschwand. Die Vögel im Hain zwitscherten immer lauter und geschäftiger. In der Nähe rief ein Uhu, und Laska schreckte auf, machte vorsichtig ein paar Schritte und lauschte, den Kopf zur Seite geneigt. Jenseits des Flüsschens war ein Kuckuck zu hören. Er rief zweimal auf die gewohnte Weise Kuckuck, dann wurde er heiser, beeilte und verhaspelte sich. »So was, schon ein Kuckuck«, sagte Stepan Arkadjitsch und trat hinterm Gebüsch vor. »Ja, ich höre.« Levin störte ungern die Waldesstille mit seiner ihm selbst unangenehmen Stimme. »Bald ist es soweit.«
I'm sorry, endlessly jealous. of you being endlessly jealous of me. Endlessly jealous of you. Endlessly jealous of you.
The Atomic Energy Commission uses a plastic balloon to hold the most powerful atomic device ever exploded in the continental United States. Technicians can monitor preparations at the Yucca Flat Proving Grounds from a safe distance. The balloon is anchored at 1,500 feet, cutting down its radioactive fallout. From a distance of 13 miles, the camera records a blast four times as powerful as the destroyer of Hiroshima. Three miles away, entrenched Marines weather the nuclear storm. This close, trees are set afire. The mushroom cloud boils up toward 40,000 feet, but this time purified of much of its radioactive poison. At a signal, the Marines move in for the final assault and the atomic maneuvers. For the Leathernecks, a dress rehearsal. For the scientists, a cleaner nuclear weapon.
Oh, Thank you. do you love me? Why are you scared? Are you scared? Are you scared? Inside of us, simply insidious, simply insidious.
Sensations,